5, die Verse 11 und 12. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 4000 mal 1000, die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Zu diesem besonderen Gottesdienst begrüße ich auch unseren Prediger, den Chile Couvreur. Der Titel seiner Predigt lautet: Würdig ist das Lamm. Wir wünschen dir Gottes Segen.
Ja, 3 Wochen Ferien sind vorbei. Wir freuen uns jetzt wieder, also ich freue mich wieder auf die Arbeit. Jetzt im Rahmen dieser Ferien, wir waren am vergangenen Sonntag, Anita und ich, wir haben gesagt, komm, wir machen noch was. Wir hatten ein Familienwochenende und wir sind früh nach Hause gekommen am Sonntag. Wir gehen noch auf unseren Hausberg, auf das Morgenberghorn und wir bleiben dort oben und übernachten dort, um dann den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu erleben. So sind wir also hoch am Nachmittag, sind genau rechtzeitig oben gewesen, haben noch einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben dürfen und dann haben wir uns in die Schlafsäcke gezwängt. Das war schon etwa 20 nach 7 oder so, oder? Also relativ früh liegt man dann halt schon im Schlafsack, weil es wird einfach kalt, wenn die Sonne weg ist. Und dann kam der Morgen, also ich meine, wenn man so da liegt, dann sieht man plötzlich 1, 2 Sterne und plötzlich sind das so viele Sterne. Hier unten hat man das gar nicht gesehen, weil das war eine riesige Nebeldecke da. Ja, also, aber das war so ein Sternenhimmel, die Nacht dort oben, ganz klar, wunderschön, keine Wolken, nichts. Und dann am nächsten Morgen wurde es wieder heller und dann sind wir da, haben wir gewartet auf die Sonne, oder? Ich habe schon gewusst, im Sommer kommt sie da hinten auf, oder? Aber jetzt ist sie ja weiter da, in der Richtung. Und dann haben wir gewartet und gewartet und wir waren schlussendlich mehr als 12 Stunden im Schlafsack und die war immer noch nicht da. Und irgendwie gedacht, ja nein, aber jetzt komm, wir stehen auf. Du siehst, es wird heller, aber du weißt nicht genau, wo kommt jetzt die Sonne hervor. Und auf jeden Fall, wir sind dann doch irgendwann mal aufgestanden, haben begonnen und haben gesagt, oh, schau da, das Niederhorn ist in das ganze Nebelmeer, das ist schon in der Sonne, aber wir sitzen hier im Schatten, schau, das Niederhorn ist schon beleuchtet, der Niesen ist schon beleuchtet und du sitzt immer noch im Schatten, oder? Und vor lauter Warten, oder, haben wir gesagt, komm, wir stehen auf und haben begonnen einzupacken und plötzlich sagt, oh, jetzt kommt sie, oder? Und dann war sie schon da. Also wir haben praktisch das fast verpasst. Der Eiger stand im Weg, oder, ist genau wie über dem Eiger ist die Sonne aufgegangen. Das war das Problem, weshalb wir so lange warten mussten. Aber mir ist es so ein Bild, oder? Ich meine, wir erleben heute auch so viele Ereignisse, die um uns herum geschehen, die uns sagen, hey, da sind so viele Dinge um uns herum, die da geschehen, dass irgendwie man merkt, Jesus muss bald wiederkommen. Also da sind so viele Zeichen und vor lauter Zeichen, ja, hoffe ich nicht, dass wir verpassen, die Wiederkunft verpassen. Ja? Also irgendwie so, wie wir jetzt da den Sonnenaufgang fast verpasst haben, weil wir einfach mit unseren eigenen Dingen beschäftigt waren. Ja? Mit Dingen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Vielleicht wäre es gut gewesen, haben wir noch ein bisschen länger im Schlafsack auszuhalten und zu schauen, wo kommt sie jetzt hoch. Aber es war für uns ein sehr intensives Erlebnis, eigentlich auch dort auf dem Berg oben. Und es war ziemlich demotivierend, dann wieder abzusteigen ins Tal, wieder in dieses Nebelmeer einzutauchen. Also das war diese Woche ziemlich krass hier, dass der Nebel so hoch, so weit oben ist. Ja. Aber einfach das am Anfang ein bisschen auch von dieser Predigt. Ja. Wir stehen in dieser letzten Zeit, wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Und heute gedenken wir auch an das, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Ja. Wir erinnern uns dessen und da auch der Titel der Predigt, würdig das Lamm. Es heißt schon, Johannes der Täufer, der da, er sieht Jesus auf sich zukommen und wie heißt es dort, Johannes 1, 29? Er sagt, siehe da, da ist Jesus Christus. Er wird die Sünden tragen für uns. So steht es nicht da. Er sagt, siehe das Lamm Gottes. Und das Lamm Gottes wird unsere Sünden tragen. Ja? Das ist das. Schon dort wird das erste Mal gesagt, dass quasi das Lamm Gottes, dass es Jesus Christus ist. Das Lamm, das öffnet uns die Augen für das, was das Lamm steht, nämlich sein Tod. Nämlich ein Opfertier. Das Lamm war ein Opfertier im israelitischen Heiligtumsdienst. Nun, wir sind ich gebe doch auch immer wieder auch, wir haben einen Hauskreis und dort studieren wir momentan auch gerade die Offenbarung. Und immer wieder ist mir aufgefallen, kommt in der Offenbarung dieser Begriff Lamm vor. Immer wieder. Und ich habe da mal nachgeschaut und festgestellt, es ist das Buch schlechthin im Neuen Testament, wo der Begriff Lamm am meisten vorkommt. Aus dem Neuen Testament sind es ein, zwei Stellen, zwei anderen Büchern, zwei, drei anderen Büchern, wie ich es im Kopf habe noch, wo das Lamm vorkommt, Jakobus, Johannes, und dann war es eigentlich schon fast. Und dann, aber die Offenbarung ist voll. Da gibt es Wort, kommt dieses Wort so oft vor. Und da habe ich hier die Frage gestellt, wieso steht da immer Lamm? Weshalb steht da immer Lamm? Warum steht auch in Kapitel 5 ganz da diese Begebenheit, dass da Johannes, er ist in einer Vision und er sieht quasi in den Thron Gottes, er sieht die 24 Ältesten, er sieht die vier Tiere und so weiter, er sieht so viele Dinge an diesem Thron und dann sieht er da ein kleines Büchlein, was da geschlossen ist, was versiegelt ist und es ist niemand da, der dieses Buch öffnen kann. Und dann kommt hier das erste Mal dieser Begriff Lamm vor. Nämlich er sieht dann plötzlich, er weint, er ist traurig und er sieht plötzlich in dieser Vision eben ein Lamm stehen. Ja? Es heißt, dass in Vers 6, und sie inmitten des Thrones der vier Tiere, inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner, sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes ausgesandt in alle Welt. Da steht ein geschlachtetes Lamm. Wie soll ich das ein bisschen vorstellen? Warum steht hier nicht, da steht Jesus Christus? Es ist der Löwe aus Juda, der hier auch erwähnt wird, im Vers vorher. Es ist der gleiche, der Löwe aus Juda, das ist auch Jesus Christus. Es ist aber nicht dieses kräftige Tier, dieses Königstier, ja, der Löwe wird als der König der Tiere bezeichnet, sondern es ist ein geschlachtetes Lamm. Also, und da steht, ein geschlachtetes Lamm, da steht. Also, wie soll ich das ein bisschen vorstellen? Und da merkte ich schon nur aufgrund dieser Beschreibung, dass es um eine Symbolik geht. Es geht um das, was Jesus getan hat. Es geht um das, was er am Kreuz von Golgatha für uns gemacht hat. Und aufgrund dessen kann er jetzt hier auch stehen. Steht er hier auch in diesem himmlischen Vision? Dadurch, dass hier das geschlachtete Lamm steht und nicht Jesus Christus, wird daran erinnert, er steht nur da, weil er gesiegt hat. Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und dann heißt es eben auch, das, was wir vorhin in der Textlesung gehört haben, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht und Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lobpreis zu nehmen. Warum ist dieses Lamm würdig? Aufgrund dessen, was es vollbracht hat, was Vergangenheit ist, was er für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und dann steht da, dann sah ich, dass das Lamm eines der Siegel öffnete und hörte eines der vier Tiere und so weiter. Kapitel 6, Vers 1. Ja. Jetzt öffnet dieses Lamm ein Siegel nach dem anderen. Merkt ihr ein bisschen die Symbolik, die da steht? Merkt ihr ein bisschen, um was es geht? Kann ein Lamm ein Siegel öffnen, wenn wir jetzt das buchstäblich uns anschauen würden? Nein, geht nicht. Es ist wirklich nur dieses Symbol, ja? Und hinter diesem Lamm steht Jesus Christus persönlich. Dass er das macht. Er hat alles, die ganze, und dann die sechs Siegel, die da sind, die sechs Siegel, zeigen uns ja die ganze Kirchengeschichte eigentlich auf. Bis zu seiner Wiederkunft. Und es zeigt uns auf, da er aktiv überall immer mitwirkt, aktiv wirklich ein Siegel nach dem anderen öffnet, was ja eigentlich nur möglich ist, weil er den Sieg davon getragen hat am Kreuz von Golgatha, ja, bis zu seiner Wiederkunft. In Kapitel 7, da ist dann die Rede von einer großen Schar, Kapitel 7, und dann heißt es in Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Merkt ihr was? Auch hier wiederum diese große Schar, sie steht vor dem Thron, eigentlich aus dem Platz Gottes, ja, und vor dem Lamm. Beides. Wo sieht Stephanus bei seiner Steinigung, was sagt er vor seiner Steinigung? Er sieht den Thron Gottes und er sieht Christus zu Rechten des Thrones Gottes stehen. Dieser Begriff haben wir immer wieder, ja, der Thron Gottes und Jesus Christus, der da auch steht, der dort ist oder dort sitzt auf dem Thron. Und hier auch wiederum diese große Schar, die da ist, und sie kommt aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen, Völker. Diese Aufzählung finden wir immer wieder in der Offenbarung. Ja. Und dann geht es weiter in Kapitel 7, Vers 10, auch dort wiederum. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Seht ihr, das geht einfach weiter. Das Lamm geht weiter. Es geht immer wieder um dieses Lamm. Es geht immer um die gleiche Geschichte. Warum steht das Lamm dort? Es erinnert uns beim Lesen. Und ich möchte euch auch ermutigen dazu, wenn ihr die Offenbarung für euch nochmal durchlest, das einfach so ein bisschen immer so in Erinnerung zu rufen an das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Dann auch hier wiederum, auch ihm gebührt das Heil, ja, die Lösung schlussendlich von allem. Und in Vers 14, da ist dann die Rede, dass die Frage ist, wer sind diese, die dort am Thron stehen, auch noch, es sind noch von dieser großen Schar. Und dann heißt es, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, haben ihre Kleider gewaschen, haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das ist auch schon eine schöne Geschichte. Vorhin haben wir gehört, oder? Ein geschlachtetes Lamm steht da. Ein geschlachtetes Lamm liegt ja normalerweise, aber steht. Ja? Und jetzt hier heißt es, die ihre Kleider weiß gemacht haben mit dem Blut des Lammes. Wenn wir das buchstäblich gehen, sagen wir, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also alle, die irgendwo im Pflegedienst oder dort arbeiten, die wissen, die vielleicht noch weiße Kittel anhaben oder weiße Kleider anhaben, die merken, ja nein, das wird nicht sauber, im Gegenteil. Aber es geht um die Symbolik. Durch das Blut des Lammes, dadurch, dass das Lamm für uns gestorben ist, dadurch, dass Jesus für uns diesen Weg gegangen ist und an unsere Stellen gestorben ist, am Kreuz von Golgatha, nur dadurch können wir seine Kinder heißen, nur dadurch können wir gerettet werden, erlöst werden. Das ist frohe Botschaft. In Offenbarung Kapitel 12 geht das weiter, auch dort wiederum, Kapitel 12, und dort ist es Vers 10. Und vor allem Vers 11 ist es dann, also man kann beides lesen. Ich hörte eine laute Stimme, die sagte im Himmel, nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden. Durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses, haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Aha, hier geht es um diese Schlange. Hier geht es um die Schlange, die wird hier im Vers 9 beschrieben als der alte Drache, also der Drache, die alte Schlange, der da heißt Teufel und Satan. Ja? Und der wird auf dieser Erde, und da werden jetzt sie beschrieben auch wiederum, oder? Die überwunden haben. Und die überwunden haben, sind welche Leute? Wie haben sie überwunden? Aus eigener Kraft? Durch das Blut des Lammes. Durch sein Wirken. Dadurch, dass Jesus den Sieg auch über das Böse errungen hat. Das wird in diesem Kapitel 12 so klar zum Ausdruck gebracht. Können auch wir den Sieg davon tragen. Und das ist auch geschehen durch seine Aktion am Kreuz von Golgatha. Durch das, dass er sein Leben gelassen hat. Dadurch ist auch das geschehen, dass auch wir überwinden können, so wie er überwunden hat. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihn, durch Jesus Christus werden wir überwinden. Und wie steht es in Römer Kapitel 8? Wir überwinden weit durch den, ja, weit durch Jesus Christus. Das ist das, was dort steht. Also wir überwinden durch ihn. Und das ist so wesentlich auch für unser Dasein, für unser Leben, für unsere Beziehung mit Jesus Christus. Und dann haben wir noch das Lebensbuch des Lammes. Auch das wiederum, das ist in Offenbarung 13, Vers 8. Und da haben wir dieses Lebensbuch des Lammes. Und da heißt es eben auch, wer ist das? Entschuldigung, das ist Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, beten es an, deren Namen, ist das Tier da, was da beschrieben wird, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Es heißt nicht im Lebensbuch Christi, sondern es heißt im Lebensbuch des Lammes. Wer steht im Lebensbuch des Lammes? Die, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Schlicht und einfach. Und wie heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12? Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir heil werden sollen, als Jesus Christus. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Also auch hier wieder das Lamm. Und dann sehen wir Kapitel 14, Vers 1, da steht dann auch wiederum, und ich schaute, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000. Also Entschuldigung, ich habe noch ein Lamm übersprungen, das eine Lamm in Offenbarung Kapitel 13. Das zweite Tier, das wird ja eigentlich auch so beschrieben, dieses Erdtier, das aus der Erde kommt. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und es redete wie ein Drache. Ja. Aber hier, das ist die einzige Stelle in der ganzen Schrift, in der ganzen Offenbarung, in der das Lamm nicht Jesus Christus gemeint ist, sondern dass dieses Tier, das da hervorkommt, diese Macht, die da hervorkommt, eben auch christliche Züge trägt und das für sich beansprucht, christlich zu sein. Das ist ganz kurz erklärt bezüglich dieses Lamm, was da ist. Darum habe ich das jetzt auch übersprungen, aber ich möchte weitergehen, Kapitel 14, Vers 1, da steht das Lamm auf dem Berg Zion. Dass wir einmal dort stehen werden, ist nur, weil Jesus Christus für uns den Sieg errungen hat. Dass wir eines Tages im Reich Gottes sein werden, ist nur, weil er für uns sein Leben am Kreuz von Golgatha gelassen hat. Und heute gedenken wir eben ganz besonders daran. Darum möchte ich euch auch ein bisschen auf das aufmerksam machen, wie dieses Lamm auch in der Offenbarung erwähnt wird. Und was dann auch gesagt wird in Vers 4 von Kapitel 14, diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Ja, also diese 144.000 werden auch als solche beschrieben, die dem Lamm nachfolgen. Mit anderen Worten, die Jesus nachfolgen. Und warum folgen sie Jesus nach? Weil er ihr Erretter ist, weil er ihr Erlöser ist. Das ist der Punkt. Darum folgen sie ihm nach. Und dann haben wir die dreifache Engelsbotschaft. Auch da wiederum kommt das vor, dieses Lamm. Und es ist vor allem bei der dritten Engelsbotschaft, die eben nicht die dieses Tier anbeten und so weiter, dort kommt das zum Ausdruck, dass sie dann auch vor dem Zorn des Lammes betroffen sein werden. Also ich denke, das ist auch so eine Sache. Sie verneinen eigentlich das, was Jesus für uns getan hat. Sie verneinen es, dass Jesus quasi für sie gestorben ist und so weiter. Und deswegen ist die Konsequenz von dem eben auch, dass sie halt vor dem Zorn des Lammes eigentlich auch stehen. Also das erleben müssen. Schön. Und dann haben wir Kapitel 15, auch dort kommt das Lamm wieder vor. Und hier haben wir das Lied des Lammes. Es ist schon spannend, es sind alles Elemente, die so ein ganzes Bild ergeben. Das, was Jesus getan hat am Kreuz, dessen wir uns heute gedenken, hat so große Auswirkungen. Ich meine, die ganze Zeitrechnung ist ja nach ihm, es gibt ja vor Christus und nach Christus. Ja? Aber das nach Christus, das ist so von ihm beeinflusst. Jeder Akt, alles, was in der Weltgeschichte läuft, ist von ihm geleitet oder steht unter seiner Macht. Er steht über allem. Dieses Lamm, wie es da erwähnt wird, dieses kleine, niedliche Ding, das steht über allem. Und das ist das, was uns eigentlich begeistern sollte. Das sollte uns begeistern, aber eben auch stärken. Und dann sehen wir weiter noch dieses Siegeslied natürlich, Kapitel 15, aber dann haben wir auch noch Kapitel 21. Auch dort kommt dieses Lamm vor, in Kapitel 21 und dort Vers 9. Und es heißt dort, und es kam einer von den sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen vor der letzten sieben Plagen hatten, redete mit mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Wow. Wer ist die Braut des Lammes? Du, ihr, wir alle, die wir eigentlich diesem Lamm nachfolgen, weil wir an ihn glauben, weil wir überzeugt sind, Jesus ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, er ist unser Fürsprecher, er führt uns zum Ziel, er führt uns in die Freiheit. Das ist das, was hervorkommt. Wir sind seine Braut. Und was heißt das auch wiederum, wenn wir Braut hören? Da haben wir es mit Hochzeit zu tun, oder nicht? Und wann gibt es eine Hochzeit? Was ist das Zentrum von einer Hochzeit? Liebe. Die Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Da ist Liebe im Spiel. Da findet eine Trauung statt, eine Hochzeit. Darum spricht er hier auch von der Braut. Ja? Und das finde ich so phänomenal, wenn wir das ein bisschen lesen. Das Ziel in der Offenbarung ist es ja schlussendlich, dass auch wir das begreifen, dass auch wir Teil dieser Hochzeit sind. Das Hochzeit, die Braut, die Frau des Lammes. Und das ist, das, da merkt ihr, wie das Ganze hier eigentlich auch seinen Abschluss findet. Und dann heißt es in Kapitel 21, Vers 22, ich sah keinen Tempel darin, das ist über das neue Jerusalem, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Spannend, auch hier wiederum, es ist der allmächtige Gott und das Lamm. Und Jesus Christus, der ja auch selber allmächtiger Gott ist. Das ist das Ziel. Und da heißt es, da ist kein Tempel mehr. Warum? Weil es das nicht mehr braucht. Aber Gott ist unser Tempel und wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit. Und da das Lamm auch da steht, werden wir durch das Lamm, es wird nicht ein buchstäbliches Lamm sein, das wisst ihr, aber wir werden auch an Jesus, so heißt es auf jeden Fall, im Sieg der Liebe, wir werden die Merkmale an ihm, der Kreuzigung, immer sehen. Wir werden die Merkmale immer sehen, damit wir daran erinnert werden, dass er das Lamm ist, der für uns auf Golgatha sein Leben gelassen hat. Und so sehen wir, wenn wir die ganze Geschichte durch die Offenbarung anschauen, wie hier Jesus präsentiert wird, das Lamm präsentiert wird, in diesen verschiedenen Elementen, verschiedenen Kapiteln der Offenbarung, dann sehen wir, jawohl, er ist wirklich würdig. Würdig zu nehmen, Macht und Reichtum und Ehre und Lobpreis, weil er das für uns getan hat. Und das ist das, was ich euch heute Morgen vor diesem Abendmahl mitgeben wollte. Einfach die Erinnerung daran, wer das Lamm ist und was das Lamm für uns getan hat. Und dass nur dadurch eigentlich alles geöffnet wurde, der Weg geöffnet wurde, der Weg geebnet wurde, dass auch jeder von uns beim Ziel ankommen kann im Reich Gottes. Amen. Wir haben nur noch die Freude, ein Musikstück zu hören, was ich gehört habe. Ist das noch aktuell, Lydia? Danke. Fast zu streiten darüber, wer wohl der bessere Platz in seinem Reich einnehmen wird. Und da ist die Rede von in Johannes Kapitel 13, dass Jesus plötzlich aufsteht, sein Obergewand abzieht und dann beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er als Schöpfer, er als König aller Könige, er, der eigentlich über allem steht, beginnt einen Dienst zu verrichten, den normalerweise die Bedientesten oder die Sklaven durchgeführt haben. Wurde offenbar vergessen, ist offenbar vergessen gegangen an diesem Abend. Aber er beginnt ihnen die Füße zu waschen. Einer nach dem anderen. Hättest du deine Füße hingehalten? Und dann sagt er schlussendlich, nachdem er ihnen ihre Füße gewaschen hatte, er setzt sich wieder hin und stellt ihnen eine Frage. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Habt ihr es verstanden? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, auch der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Die Fußwaschung erinnert mich immer wieder daran, es geht nicht um mich, es geht um den Nächsten. Es geht nicht darum, dass ich eine super Top-Stellung habe oder dass ich sogar größer bin als mein Nächster, sondern dass ich mich in Demut vor dem anderen niederknie und diesen Dienst verrichte. Jedes Mal, wenn wir einander die Füße waschen, erinnern wir uns genau an das. Und so wollen wir uns jetzt auch aufteilen. Die Brüder sind hinten im SPZ, hinten rechts. Die Schwestern sind hier und Ehepaare, die können auch im Untergeschoss sich die Füße waschen. Ich wünsche euch Gottes Segen und macht es auch mit einer gewissen Andacht. Denkt darüber nach, was ihr jetzt in diesem Moment tut. Wenn ihr dem anderen die Füße wäscht, dass ihr sagt, jawohl, Herr, so wie du mir gedient hast, möchte ich dir dienen. Beziehungsweise, wenn ihr die Füße hingibt, ist es auch ein Symbol für Reinigung. Natürlich, unsere Füße sind sauber, hoffentlich, aber sie sind, ich meine, es geht eigentlich um Reinigung. Reinigung von Sünden, von Fehlern, die ich gemacht habe. Das Abendmahl ist immer wieder ein Neuanfang oder eine Bestätigung meines Entschlusses, Jesus Christus nachzufolgen, dem Bund, den ich mit ihm geschlossen habe. Und so wünsche ich euch jetzt auch gottesreichen Segen und wir treffen uns anschließend wieder hier im großen Saal. Die, die nicht an der Fußwaschung teilnehmen, möchte ich einfach bitten, dass sie sich einfach im Foyer draußen in der Zeit einfach aufhalten und können nachher wieder hineinkommen. Ja, vielen Dank.